Wir sind ja gerade bei unserer Serie über die geistlichen Übungen. Also dass unser geistliches Leben, wie wir es gestalten, nicht damit Gott, sondern weil Gott. Und letzten Sonntag haben Janis und Ines das Ganze ja schon ein bisschen ausgeweitet und sehr stark auf unsere Motivation abgezielt. Diese zweckfreie Hingabe. Ihr erinnert euch, 60.000. Ich will heute über zwei Männer sprechen. Über Jesaja und über mich. Ja, ich fange bei mir an, weil da weiß ich wenigstens, wovon ich rede. Im Anfang Oktober, als ihr auf der Freizeit wart, habe ich mir hier die Fußgängerzone und den Fuß verknackst. Nichts Großes, dachte ich. Wurde dann ein bisschen größer. Wochenlang fußdick auf der Couch liege. Aus dem ganzen Mist hat sich dann, ich habe es nicht gemerkt, keiner hat es gemerkt, eine Thrombose über das ganze Bein entwickelt. Also irgendwo da oben hat der Arzt nicht mehr weitergucken können. Wie weit es wirklich ging, wusste er nicht. Und dann lag ich im Krankenhaus. Und dann, kennt ihr ja, fragt man sich, was soll das jetzt? Wozu muss ich jetzt im Krankenhaus liegen? Da haben wir so viel Arbeit. Also, und dann habe ich meinen Bettnachbar kennengelernt. Ein noch älterer, noch kränkerer Mann, der in seiner Jugend nach Israel ausgewandert war und dort zum Judentum konvertiert ist. So richtig mit monatelang rabbinischer Schulung. Und das war richtig gut. Endlich hatte ich einen gelernten Jude, den ich ausquetschen kann. Und wir haben uns bis in die Nacht unterhalten, immer wieder. Man hat ja viel Zeit. Und ich habe ihn so immer so alles Mögliche gefragt, was mich vor allem interessiert hat, deine Jenseitsvorstellung. Was kommt nach dem Tod für euch? Wie stellt ihr Jude oder dein Rabbiner, was hat er dich gelehrt? Wie geht's nachher weiter? Was heißt bete für dich? Gibt es einen persönlichen Trost? All die Dinge. Ich wollte ihm natürlich auch was erzählen, aber wollte er nicht. Aber ich hab bei alledem gemerkt, er hat ein anderes Bild von Gott als ich. Und so nachts im Vergleich ist mir klar geworden, sein Gott ist der Gott aus Genesis 1. Groß, absolut, souverän. Da widerspricht niemand. Der Gott, der spricht und es entsteht. Zack, zack, zack. Mein Gott ist der Gott aus Genesis 2. Der aus einer Handvoll Dreck sein Mensch schafft, sich um ihn kümmert, ihn wach küsst und Tiere und Frauen alles drumherum bastelt. Und ich habe festgestellt, sein Gott ist riesengroß, aber für ihn unerreichbar. Mein Gott ist nah. Das ist das, was wir auch immer so sagen. Erreichbar. Gott spricht, Gott hört. Beziehung ist das Wichtigste. Und mein Gott ist doch irgendwo klein geworden über die Jahre. Wir reden oft so, wenn du nur richtig glaubst, wenn du nur richtig betest, als ob ich mit meinem Glaube Gott steuern könnte. Und ich hatte dort im Krankenhaus ganz neu eine Begegnung mit Gott. Und er hat sich mir wieder gezeigt als der Große. Und ich habe dort Gott erlebt, nicht im Verstand, sondern wirklich in der Beziehung erlebt, in der Begegnung als der riesengroße Gott. Aber nahbar, freundlich. So dieses, wenn Genesis 1 und 2 zusammenfallen. Und ich dachte, die 5 Wochen bis dahin Schmerzen waren es wert. Super. Und ich habe mit Gott weiter verhandelt und gesagt, und jetzt muss ich aber dem Mann was sagen. Er kennt dich nur groß, aber nicht nahbar. Und Gott hat mir ganz klar gesagt, du sagst gar nichts, du hörst zu, du bist hier, um zu lernen. Und dann kam die Diagnose Corona. Irgendwo haben wir beide uns im Krankenhaus Corona eingefangen. Sollte nicht sein, ist aber so, wo viele Kranke sind, ist viel Krankheit. Und ich wollte es erst nicht glauben, weil Gott hat mir klar gesagt, ich soll was lernen. Und Corona, falsche Lektion. Und ruckzuck lag ich dann auf der Corona-Station im Einzelzimmer und hatte noch mehr Zeit zum Nachdenken. Und jetzt würde ich euch eben gerne erzählen, wie ich gestärkt im Glaube und in der Begegnung mit Gott da durchgegangen bin. Aber das stimmt nicht. Ihr habt es ja mitgekriegt. Und ich war heilfroh. Ich danke euch sehr. für jeden, der gebetet hat für mich. Weil als ich da auf der Corona-Station lag, ich habe Atemnot gekriegt, ich habe gedacht, der nächste Schritt, jetzt. Der Arzt hat mir dann ein Beruhigungsmittel gegeben und die Atemnot war weg. Ich war nur hysterisch. Ich habe Gott erlebt und war anschließend hysterisch vor Angst. Und das ist doch nicht normal, oder? Hat meinem Selbstverständnis einen gewaltigen Schlag gegeben. Ich muss mich fragen, glaube ich eigentlich wirklich? Es ging dann wochenlang noch weiter nach Corona. Corona, und ich bin sicher, mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung habe ich gut überstanden, aber es ging wochenlang weiter. Und immer wieder kam der nächste Schub und wieder da eine Entzündung und dort Wasser im Knie und lauter so Dinger. Es waren nur Schmerzen, es war nichts Lebensbedrohliches. Es ging halt monatelang, aber ich habe mich doch gefragt, glaube ich wirklich? Glaube ich so, wie ich glaube, verstehe möchte? Oder habe ich nicht so unausgesprochen einen Deal mit Gott? Ich glaube an dich, du hilfst mir. Und ich habe mir überlegt, weißt du, kennt ihr das? Wenn ihr in eurem Herz die Luke aufmachen müsst, in den Keller gucken müsst, da wo man nicht so gern hinguckt, gibt es in meinem Leben eine rote Linie, die Gott nicht überschreiten darf, weil dann mein Glaube vielleicht aufhört. Und ich habe so ein paar Punkte gefunden, wo ich denke, wenn Gott so weit geht bei mir, wird es eng. Das kann doch nicht sein. Ist mein Glaube so schwach? Und jetzt möchte ich einfach die Person wechseln und möchte über den anderen mal ein bisschen nachdenken. Ihr seht hier den Vers, Jesaja. In Jesaja Kapitel 26 lesen wir eine Aussage von diesem Mann. Da sagt er: Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, haben wir auf dich gewartet. Nach deinem Namen und nach deinem Lob ging das Verlangen der Seele. Mit meiner ganzen Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Jesaja sagt: Gott, wenn von dir nur noch Gericht kommt, ist gut, weil es von dir kommt. Ich weiß gar nichts von Gericht Gottes. Es waren ein paar Monate Schmerzen, die ich hatte, aber das war kein Gericht Gottes. Das war alles ertragbar. Aber Jesaja geht weiter, sagt: Gott, wenn du nur noch richtest, wenn von dir nur noch Gericht kommt, Hauptsache es kommt von dir. Ich sehne mich nach dir. Ich habe festgestellt, ich brauche immer eine Perspektive. Ich brauche immer noch etwas hell von Gott, etwas warm. Es muss ja nicht gleich Heilung sein, aber Trost, aber Friede, aber ich lebe davon, dass Gott etwas für mich tut. Und Jesaja sagt, wenn das alles ausbleibt, ich bleibe bei dir. Das war dieser Jesaja, der so ungefähr 740 bis 700 vor Christus Prophet war. Über eine lange Zeit, mindestens 40 Jahre. Und in seine Zeit, ihr seht es in der untersten Zeile, in seine Zeit fiel der Angriff der Assyrer auf Israel. Also er lebte in Jerusalem im Süden. Und das Nordreich wurde von Assyrien überrannt, Samaria vernichtet, die Bevölkerung für immer verschleppt in die Sklaverei. Sie kamen nicht zurück. Und die Assyrer waren eines der grausamsten Völker wohl in der Antike, sadistisches Volk. Und er sieht, was geschieht. Er sieht, was es heißt, wenn Gott richtet. Und er sagt: Gott, und dein Gericht ist gut. Und er weiß, wenn es Jerusalem auch so ergeht, er wird nicht davon kommen, das Gericht wird auch ihn treffen. Was macht der Mann? Auch er hatte eine Begegnung mit Gott, aber eine große Begegnung. Am Anfang, ich lese gerade mal, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. So begegnet er Gott. Und dann reagiert er auf diese Begegnung. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Normale Reaktion: Wir stehen vor Gott und wir kriegen sofort Sündeerkenntnis. Petrus im Boot: Jesus, geh von mir. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Ich bin nicht besser als die anderen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen, deine Sünde gesühnt. Das ist eine Definition für heiß, wenn ein Engel eine Grillzange braucht und Jesaja den Mund verbrennt. Das war kein Nebenbei, das geht an die Existenz. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und dann meldet der Wahnsinnige sich freiwillig. Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und Gott sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Und jetzt kommt etwas, was Jesus in der Evangelie wiederholt, warum er Gleichnisse spricht. Geh hin, sprich zu diesem Volk: Hören, hören sollt ihr, und ihr sollt es nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr, und ihr sollt es nicht erkennen. Macht das Herz dieses Volkes fett. Mach seine Ohren schwerhörig, verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Dein Job, Jesaja, predige vergeblich. Predige und sie werden nicht hören, weil ich verhindere es, sagt Gott. Und Jesaja predigt mindestens 40 Jahre lang. Er gibt seinen Söhnen grauenhafte Namen als Zeichen. Er läuft 3 Jahre lang splitternackt durch Jerusalem. In einer Kultur, in der Nacktheit die größte Schande war. Sein ganzes Leben, seine Existenz hängt da dran, an die Vergeblichkeit. Und so reagiert er auch. Da sagte ich: Wie lange, Herr? Gott, das kann nicht dein Ernst sein. Und Gott sprach: Bis die Städte verwüstet sind und ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Erst Samaria, Nordreich, dann später nach Jesaja auch im Südreich die babylonische Gefangenschaft. Und wenn noch ein Zehntel darin übrig ist, wird es wieder dem Niederbrennen verfallen, wie die Terebinde, wie die Eiche, an denen man beim Fällen einen Stumpf lässt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Und wenn 10% Menschen übrig bleiben, dann sagt Gott: Schlage ich nochmal zu. Und das ganze Buch Jesaja ist von vorne bis hinten Gericht, 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 Gericht. Und immer wieder reingestreut. Großer Ausblick: Jerusalem, Israel, Zion wird wieder groß sein. Und es wird ein Messias kommen und der Sohn Gottes und sonst was. Niemand spricht so viel prophetisch von Jesus wie Jesaja. Aber das Gericht kommt jetzt. Und die Verheißung irgendwann. Und wir haben es hier gelesen und Jesaja weiß. Er weiß es, das Gericht kommt jetzt und die Verheißung irgendwann. Und er weiß, dass alles, was sein Volk zu erwarten hat, nur Gericht ist. Gericht von der scheußlichsten Art. Mord, Totschlag, Sklaverei. Und was sagt der Mann? Und wenn da nur noch Gericht kommt, Gott, wenn es nur von dir kommt. Seht ihr den Unterschied zwischen den 2 Männern? Zwischen Jesaja und mir? Der Mann dreht sich nur um Gott. Der merkt gar nicht, dass es an ihn geht, scheint. Der dreht sich nur um Gott. Dein Gericht, deine Gerechtigkeit, Gott, du, du, du. Und ich drehe mich immer um mich. Ich möchte mich um Gott drehen, aber ich drehe mich immer auch um mich. Das ist immer so, zwei Drehpunkte, geht schief, eiert immer. Jesaja scheint eine ganz andere Ruhe zu haben. Er dreht sich um einen Mittelpunkt, Gott. Wie komme ich dahin? Das Eiern ist scheiße. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass ich so wie Jesaja die Ruhe habe und einen Mittelpunkt in Gott? Der Unterschied liegt definitiv nicht in der geistlichen Übung. Jesaja hat einfach nicht mehr Bibel gelesen als ich und war deshalb besser drauf. Meine Bibel ist so dick, seine war so dünn. Er kann auch nicht öfter im Gottesdienst gewesen sein, gab es damals gar nicht. Der Unterschied liegt viel, viel tiefer. Jesaja hat ein anderes Herz als ich. Der hat sein Herz eindeutig ausgerichtet auf Gott. Meins ist geteilt. Und wie komme ich jetzt dahin, dass mein Herz ungeteilt ist wie Jesaja? Wie kann ich mein Herz verändern? So wichtig all die Dinge sind, Bibel lese, bete und so weiter, das verändert mein Herz nicht. Wäre dem so, gäbe es in keiner Kirche Skandale. Das sind Profis. Die lesen mehr Bibel als ich. Auch ein Mensch kommt nicht an mein Herz. Weder meine Frau noch ihr als Gemeinschaft. Es geht nicht, ihr kommt da dran. Mein Herz kann niemand verändern. Ich selbst, ich kann mich beobachten, aber ich kann mein Herz nicht verändern. Ich kann es nicht. Mein Herz ist mir verschlossen. Sonst bräuchten wir Jesus nicht. Wer kann nur mein Herz verändern? Es kann nur Gott machen, der Heilige Geist, Jesus. Ich kann es nicht. Ich kann mein Herz zumauern, ich kann Schichte drum legen, dass ja niemand drankommt. Aber aufmachen, mein Herz positiv verändern, völlig unmöglich. David hat es verstanden. Und David sagt hier, er hat den Heiligen Geist, er ist der gesalbte König. Und trotzdem sagt er, gib mir ein neues Herz. Das ist das Gleiche wie unser Thema, die geistliche Übung. Es geht nicht darum, dass wir heilig werden vor Gott, damit er uns liebt, damit er uns akzeptieren kann, sondern dass wir jetzt quasi hinterherkommen hinter dem, was Gott für uns getan hat. Natürlich muss ich irgendwann mein Herz grundsätzlich Gott geben, aber hier spreche ich von Leuten wie ich, seit 45 Jahren Christ. Mein Herz ist trotzdem noch nicht im Sollzustand. Und was kann ich machen? Ich kann es nur hinhalten und sage, Jesus, mach du. Ich kann es nicht. Schaut euch doch wie im Lobpreis. Wir können Lobpreis machen im Sinn von Musik singen, das ist unser Part. Aber ob etwas von der anderen Seite geschieht, das können wir nicht machen. Das geschieht. Und so kann ich nur mein Herz hinhalten, aber ich kann es nicht verändern. Verändern kann es nur Jesus. Aber ich kann hinhalten. Ja, lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Spürt ihr auch so ein Defizit im Herz? So noch eine Unwucht? Dann kommt, lasst uns aufstehen, lasst uns beten, lasst uns unser Herz hinhalten. Jesus, du bist der Herr über unser Herz, über mein Herz, über unsere Herzen. Und nur du. Niemand kommt dran als nur du. Und niemand soll dran kommen als nur du. Und du siehst unser Defizit, du siehst, wo wir noch lange nicht so weit sind, wie du bist, wie wir es eigentlich gern hätten, wie unser Herz oft so geteilt ist, so kaltherzig, so gleichgültig, gar nicht brennend, gar nicht allein erfüllt von dir. Wir möchten das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Wir heben dir unser Herz hin und bitte dich, dass du eingreifst, dass du was machst, dass du unser Herz veränderst. Schaff in uns immer, immer wieder ein neues, reines Herz. Wir möchten mit unserem Herz reagieren. Wir möchten dir entsprechen. Wir möchten Schritt für Schritt dir ein ähnlicher werden. Und wir können es nicht. Wir bitten dich um deine Gnade, um dein Eingreifen. Tu du's. Amen.